Hör mal, der Podcast des BSVW mit Felix Reischmann.
Hallo zusammen. Heute habe ich mich mit Manuela unterhalten. Mit ihr habe ich mich über ihren Ablehnungsprozess, den damit einhergehenden Umgang mit Verlusten, über ihre Beratertätigkeit als Betroffene für Betroffene und über ihren Fürhund Ayumi gesprochen. Wie schon zuletzt habe ich das Interview in zwei Teile gesplittet. Beide Episoden gehen jeweils 15 bis 20 Minuten. Viel Spaß! Ja, hallo Manuela. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Um dich den Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen vorzustellen, habe ich so ein paar Sätze formuliert, also ganz offene Sätze. Und ich würde dich bitten, die zu vervollständigen. Bist du bereit?
Ja.
Wenn ich mein Fenster in meiner Wohnung öffne, dann sehe ich
grün.
Zu diesem Gespräch bin ich gekommen, indem ich
hergefahren bin.
In meiner Freizeit mache ich am liebsten
stricken, spazieren gehen, lesen, hören, kochen und backen.
Ein Hilfsmittel, auf das ich nicht verzichten möchte.
Mein Blindenführhund, meine Küchenwaage und mein iPhone.
Ein Hilfsmittel, das ich gerne benutze, das aber von anderen sehr selten genutzt wird. Ist vielleicht auch eins von den dreien.
Naja, also Blindenführhunde werden nicht ganz so häufig genutzt.
Ja, zum Beispiel, ne? Ja. Aber wenn dir noch was anderes einfällt, kannst du natürlich.
So ganz spontan.
Also so ein unterschätztes Hilfsmittel vielleicht. So.
Vielleicht ein bisschen der Penfriend.
Ja, den mag ich auch sehr. Den zeige ich auch gerne den anderen. Ja. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was das ist? Das wissen wahrscheinlich viele nicht.
Das Ding sieht aus wie ein dicker Kugelschreiber, hat vorne ein Laser, also eine kleine Vertiefung, wo, ich weiß gar nicht mit welcher Technik es ausgelesen wird, auf jeden Fall können dort Etiketten eingelesen und besprochen werden, sodass man sich Dinge, die man vielleicht nicht sofort wiederfinden würde, halt kennzeichnet.
Und für was nutzt du das zum Beispiel?
Ich nutze das für Gewürze oder auch für Gefrierdosen, wenn ich etwas einfrieren möchte. Für diese ganzen Karten, die man so hat, Personalausweis und Bankkarte und so, die sind ja häufig nicht unterscheidbar. Und dann klebe ich mir halt einen kleinen runden Punkt da drauf und bespreche den. Und wenn ich dann eine bestimmte Karte suche, kann ich mit dem Penfriend darüber gehen und mir sagen lassen, was es für eine Karte ist.
Ich glaube, das ist auch gar nicht so teuer, meine ich.
Nee, es kostet so um die 100 Euro, es können auch 120 sein. Wird, glaube ich, nicht von den Krankenkassen übernommen, aber das sind ja noch Preise, die man durchaus auch selber tragen kann, finde ich.
Ja, im Vergleich zu anderen Hilfsmitteln.
Auf jeden Fall. Und es ist wirklich sehr praktisch. Es ist klein, es ist gut nutzbar, es ist sofort einsetzbar und von der Warte aus finde ich das sehr praktisch.
Dann würde ich jetzt ein bisschen auf dein Sehen zu sprechen kommen. Du hast ja gesagt, dass du, wenn du dein Fenster öffnest, dann siehst du grün. Da habe ich natürlich erwartet, dass du eher sagst, dass du wenig siehst, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du gar nichts mehr siehst.
Nein, ich sehe gar nichts mehr. Und das Grün war eigentlich nicht als Farbe gedacht, sondern ich weiß, dass ich, wenn ich aus meinem Fenster gucke, wenn ich aus meiner Haustür gehe, in unserem Innenhof ganz viel Blumen und Wiese und Sträucher und so stehen und deswegen ist das für mich grün. Das hat also nichts wirklich mit dem realen Sehen zu tun, sondern das ist halt in meinem Kopf.
Okay. Kannst du mal sagen, wie sich das bei dir im Laufe des Lebens entwickelt hat, das Sehen? War das von Geburt an so?
Ich bin von Geburt an hochgradig sehbehindert gewesen. Ich habe Missbildungen in den Augen was dazu führt, dass ich einen grünen Star habe, also ein Glaukom. Und mein Sehnerv scheint eins meiner schwächsten Punkte im Körper zu sein, sodass er sich dann irgendwann völlig verabschiedet hat.
Mhm. Und wann war das ungefähr?
Dadurch, dass es ein schleichender Prozess gewesen ist, kann ich das überhaupt nicht so ganz genau datieren. Aber ich schätze mal, es sind jetzt so rund 20 Jahre. Kann ein bisschen mehr sein.
Mhm. Und diese, ich habe das neulich mal gelesen, von jemand, der ist mit 3 oder 4 blind geworden und der ist jetzt um die 50 und hat gesagt, dass er immer noch Farben vor seinem Auge aber hat. Ist das bei dir auch so?
Ja, also, dass die, ja. Ich habe ganz viele Bilder im Kopf. Ich bin jetzt 57 und wenn man sich vorstellt, dass ich jetzt seit rund 20 Jahren erblindet bin, war ich halt Mitte 30 und habe ich natürlich eine ganze Menge gesehen und erinnere mich natürlich auch daran. Und dadurch sind auch Farben für mich da.
Mhm.
Ich habe ein ganz nettes Phänomen. Es passiert mir nicht bei allen Dingen, aber bei verschiedenen. Ich kann auch gar nicht mal sagen, dass es bestimmte Sorten von Dingen sind, sondern es ist immer so eine ganz spontane Sache. Dinge haben für mich Farben. Und obwohl ich weiß, dass sie eigentlich ganz anders aussehen, haben sie trotzdem Farben für mich. Mein Laptop zum Beispiel ist für mich kirschrot. obwohl ich weiß, es ist schwarz.
Okay, und das geht auch nicht weg, wenn es jemand sagt.
Nein, es ist, es bleibt trotzdem rot für mich.
Mhm.
Es gibt ältere Straßenbahnen, die mittlerweile in Dortmund nicht mehr fahren. Die waren für mich immer dunkelblau. Obwohl ich genau weiß, die waren eigentlich so beige, braun und hatten dann natürlich auch noch Werbung da drauf. Aber für mich waren diese Bahnen, wenn ich sie hörte, immer blau, dunkelblau. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist einfach so. Ich sehe sie auch natürlich nicht, aber so in meinem Kopf stelle ich mir das immer blau vor.
Interessant, mhm. Ja. Ich habe kürzlich auch diesen Artikel, es gab ja mal einen Artikel von dir hier in den Ruhrnachrichten, auf den bin ich gestoßen. Und da standen ein paar Dinge, die ich so auch unterstreichen kann. Also, dass du ein sehr fröhlicher, entspannter Mensch bist. Und du hast da auch erwähnt, dass das ein bisschen auch mit der Erziehung von deinen Eltern zu tun hatte.
Ja.
Hat das dich in irgendeinem Moment vielleicht auch belastet, als das Sehen schlechter geworden ist? Und wie bist du damit umgegangen?
Also erstmal zu dem ersten Punkt, den du angesprochen hast. Die Erziehung meiner Eltern, insbesondere kann ich da meiner Mutter sagen, sie hat mich immer sehr zur Selbstständigkeit erzogen. Sie hat auch immer meine Selbstständigkeit gefördert. Dadurch, dass mein Vater ebenfalls sehbehindert gewesen ist zu dem Zeitpunkt, hat sie immer gesagt, nein, ich möchte nicht, dass meine Tochter so von mir behandelt wird, wie meine Oma meinen Vater ein bisschen verhätschelt hat. Das wollte sie nie. Also hat sie mich sehr zur Selbstständigkeit auch angehalten und hat sie auch halt gefördert. Ich durfte immer ausprobieren, was zur Folge hatte, dass ich mich mit meiner Behinderung einfach ziemlich gut einschätzen konnte oder auch immer noch kann. Was kann ich, was geht und was ist nicht möglich? Wo stoße ich an meine Grenzen aufgrund meiner Blindheit. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar, muss man wirklich so sagen. Und jetzt zu deiner Frage, wie ich während des Erblindungsprozesses damit umgegangen bin. Ich habe immer erst im Nachhinein bemerkt, dass etwas weniger geworden ist. Immer dann, wenn ich etwas machen wollte, was ich gemacht habe und es dann nicht mehr konnte. Da ist mir dann bewusst geworden, es hat sich mal wieder etwas verschlechtert. Es war immer wieder wie ein Abschied nehmen von irgendwas, was natürlich nicht immer ganz einfach gewesen ist. Aber ich bin nie dadurch wirklich in ein tiefes Loch gefallen.
Mhm.
Das kann ich wirklich nicht so sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach ein positives Menschenkind bin. kann möglich sein. Bei anderen ist das vermutlich anders. Bei mir ist das so.
Ja, ich nehme bei dir immer so eine Grundentspannung auch wahr. Also ich erinnere mich an so eine Situation, da haben wir andere Teilhabeberatungsstellen geschult oder informiert über das Thema Blindheit, Sehbehinderung, über ein paar Hilfsmittel. Du kannst dich wahrscheinlich erinnern,
ja.
Vor 2-3 Jahren.
Ja.
Und da ist mir das, also da war ich sehr nervös, weil ich es halt irgendwie gut machen wollte. Ich weiß, also habe ich auch nicht jeden Tag, aber da war das so. Und da ist mir das bei dir aufgefallen. Auch ich habe dich durch die Räume geführt. Das ist ja manchmal auch verschachtelt da in unseren Schulungsräumen. Mal ist es irgendwie ein U-förmiges Gebilde an Tischen, das da steht. Mal ist es anders. Und ja, du hast mir da komplett vertraut. Bei der Führung war es sehr entspannt. Hast dich hingesetzt, hast erzählt, also hast immer ganz ruhig, ganz sachlich. Ja, war das schon immer so oder gerätst du auch manchmal in so Situationen, wo das dann nicht so ist?
Natürlich, ich bin an bestimmten Stellen natürlich auch aufgeregt und nervös und so. Aber meine Grundstimmung ist schon entspannt.
Mhm.
Ganz besonders, wenn ich selber etwas organisiere oder machen will, soll, darf, je nachdem, wie man das so sieht, da bin ich natürlich aufgeregt. Meistens ist das aber eine innere Anspannung. Rauskommst meistens nicht so wirklich.
Mm. Dann bist du irgendwann schon relativ früh zum Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen, bist du da in den Verein eingetreten. Was waren so deine Beweggründe und was hast du da so bislang erlebt?
Ich bin mir nicht so ganz sicher. So um die Anfang der 80er bin ich in den Verein eingetreten, damals noch in die Bezirksgruppe Soest. Ich bin da einfach reingerutscht. Ich hatte natürlich Kontakt zu den anderen Auszubildenden im Berufsbildungswerk Soest, wo ich ausgebildet wurde. Und dadurch, dass ich aber Fahrschüler gewesen bin erst, ergab es sich dann nicht, aber dann bin ich dann hinterher nach Soest gezogen und um dann auch ein bisschen Kontakte aufzubauen, ergab es sich dann einfach so. Ich habe dann dort ein bisschen mit den Jugendlichen, was ich ja letztendlich selber auch noch war, ein bisschen Handarbeit gemacht und so ein bisschen wie Jugendarbeit, obwohl ich ja selber noch in dem Alter gewesen bin, das habe ich dann gemacht. Dann bin ich irgendwann nach Dortmund gekommen und bin dann halt auch weiterhin im Verein geblieben und habe mich dann dort irgendwann in den Vorstand wählen lassen. Und was ich aber seit ganz vielen Jahren gar nicht mehr bin, ich arbeite ehrenamtlich immer noch vorstandsnah, mal mehr, mal weniger. Und habe jetzt seit einiger Zeit mache ich halt die Beratungstätigkeit ehrenamtlich, dass ich Ratsuchende, die von Blindheit bedroht sind oder auch betroffen sind, insofern berate, als dass ich ihnen Tipps gebe, welche Hilfsmittel es gibt, wie ich selber mit meiner Erblindung klargekommen bin, auch ein bisschen rechtliche Sachen, wie kann man Schwerbehinderung beantragen und solche Geschichten. Und das Ganze im Zuge von Blickpunkt Auge. Es gab ein Projekt, was vor Blickpunkt Auge da gewesen ist. Wir sehen weiter, worauf Blickpunkt Auge letztendlich basiert. Und ja, das mache ich jetzt immer noch. Und es macht mir auch viel Spaß.
Okay, also das einfach heißt, bei Wir sehen weiter warst du auch schon dann mit dabei.
Ja.
Also als einer der Ersten, die so eine Art Grundausbildung auch bekommen haben.
Mhm.
Das ist ja, wie lange geht diese Ausbildung jetzt aktuell für die Blickpunkt-Auge-Berater?
Also für ungefähr ein Jahr.
Ein Jahr lang, okay.
Ungefähr ein Jahr. Es sind ja 3 Module von, ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, ich glaube, es sind immer Wochenkurse, die angeboten werden. Und es gibt dann halt auch noch, bis jetzt gab es immer noch für die Auszubildenden Hospitationen bei bestehenden Beratern, was sich jetzt aber ändern wird. Und dann gibt es noch eine regionale Prüfung. oder, naja, Prüfung ist übertrieben, aber so ein Kolloquium halt. Aber insgesamt ist es ungefähr ein Jahr. Mhm.
Mhm. Okay, und kannst du nochmal so umreißen, was die Selbsthilfe oder auch die Beratung, was das dir gebracht hat, beziehungsweise was du auch gemerkt hast, was das anderen bringt?
Ich glaube mal, dass es ganz wichtig ist, dass Betroffene selber beraten, weil es immer noch einen Unterschied macht, ob ein Ratsuchender jemand Betroffenes vor sich hat und merkt, oh, da geht ja doch ein bisschen was, oder ob das jemand ist, der berät, obwohl er gucken kann. Mhm. Diese Selbstbetroffenheit macht häufig Mut, habe ich so festgestellt. Und ich glaube einfach, weil ich dieses positive Grundverständnis habe, in mir halt, übertrage ich das auch häufiger an die Ratsuchenden oder auch an die Angehörigen, die kommen und halt beraten werden möchten.
Ja, ja, das glaube ich auch. Also du musst da gar nicht groß mit Argumenten oder so
ich muss nicht
denen was erzählen, sondern die sehen das dann einfach genau, bei dir.
Ich muss jetzt gar nicht mit Worten groß überzeugen wollen, sondern ich überzeuge, glaube ich, einfach durch meine Art. Mhm. Was natürlich nicht jeder kann, das ist mir klar. Aber bei mir funktioniert das nicht immer, aber immer wieder.
Das war Hör mal, der Podcast des BSVW, Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen. Internet www.bsvw.de. E-Mail podcast@bsvw.de.